Schlag vor, dass wir anfangen der normalen Vorlesung. Ich werde dann nachher 5 oder 10 Minuten früher aufhören. Für all die, die jetzt etwas später gekommen sind, Sie können dann die Evaluierung nachholen, also diese Veranstaltung. Da liegen Bögen hier aus und hier vorne liegt auch noch mal ein ganzer Stapel rum, damit man dann den Zugang halt eben hat. Gut. Was hatten wir in letzter Woche als Thema gehabt? Wir hatten das Thema Legendre-Polynome. Legendre-Polynome, eine weitere Klasse von Funktionen, die orthogonal sind. Das haben wir noch nicht gezeigt, werden wir aber heute zeigen. Und was wir an orthogonalen Funktionen bisher hatten, waren die Sinusfunktionen, die Kosinusfunktionen, das waren die Exponentialfunktionen. Und jetzt kriegen wir also noch eine weitere Klasse dazu und werden dann heute noch eine zweite Klasse kennenlernen. Aber jetzt starten wir erst nochmal mit den Legendre-Polynomen. Kleiner Rückblick auf letzte Woche. Man führt die Legendre-Polynome normalerweise dadurch ein, dass man den Begriff oder den Term 1 durch R minus R', der relativ häufig in der Physik vorkommt, dass man den Taylor-Reihen entwickelt, nach dem Motto, okay, der eine dieser beiden Vektoren, der ist hier üblicherweise so ein Suchstrahl, der irgendwo Ladungen oder Massepunkte halt eben quasi scannt. Ja, bei den meisten Ausdrücken, wo so ein Term drin vorkommt, geht es ja irgendwie um Integrale über eine Ladungsverteilung, über eine Massenverteilung. Und auf der anderen Seite habe ich irgendeinen Vektor, der halt eben anzeigt, wo ich das Ganze betrachten will. Also der eine Term hier das R und der andere Term das R' oder auch umgekehrt. Und insofern ist normalerweise eine dieser beiden Größen dominant gegenüber der anderen Größe. Also in dem Fall hier wäre das R größer als R'. Meist ist es ja sehr, sehr viel größer, sodass man dann sagen kann, okay, ein von den beiden Termen, das wäre jetzt in dem Fall hier das R größer und das hier wäre das R kleiner. Ein von den beiden Termen, den kann ich quasi erstmal aus diesem Ausdruck rausziehen und dann anschließend das, was da verbleibt, das ist dann so 1 minus R kleiner durch R größer, das kann ich Taylor-Reihen entwickeln. Das haben wir letzte Woche gemacht und da kam ein Ausdruck raus, das 1 durch R größer, konnten wir also vor den Ausdruck ziehen und dann anschließend hat man in der Taylor-Reihenentwicklung einen Ausdruck R kleine durch R größer hoch L mal Termen, die hier hinten dran kamen und diese Terme, die nennt man PL von Cosinus Alpha, wobei das Alpha halt eben einfach der Winkel zwischen diesen beiden Größen ist. Ja, und summiert wird halt eben im Sinne der Taylor-Reihenentwicklung nominell von 0 bis unendlich. Und meist bricht man halt eben dann irgendwo ab, weil man diesen Ausdruck halt eben ja gar nicht bewältigen kann. So, die ersten Legendre-Polynome hatte ich hingeschrieben. Das P0 von Cosinus Alpha, das ist einfach 1. Das ist also die sozusagen der erste Term der Taylor-Reihenentwicklung, der einfach sagt, okay, dann ist das Ganze halt eben 1 durch R größer. Also dann spielt dieses R minus hier sozusagen in unserem Beispiel überhaupt keine Rolle. Und der zweite Term, das ist also P1 von Cosinus Alpha, das ist einfach Cosinus Alpha selbst. P2 von Cosinus Alpha, das war dann ein halb 3 Cosinus Quadrat Alpha minus 1 und das P3 von Cosinus Alpha, das war auch ein halb, aber 5 Cosinus hoch 3 Alpha minus 3 Cosinus Alpha. Und so weiter und so weiter. Gut, jetzt kann man natürlich die Taylor-Reihenentwicklung tatsächlich weiterentwickeln. Es gibt aber halt, kann man machen, aber das ist halt eben dann beliebig blöd. Es gibt eine andere Möglichkeit, halt eben diese Legendre-Polynome herzuleiten. Das ist die sogenannte Rodriguez-Formel. Ich hatte das letzte Mal auch schon hingeschrieben. Ich ersetze mal das Kosinus Alpha durch x. Und weil das sieht dann in der nachfolgenden Gleichung etwas schöner aus, das ist einfach 1 durch 2 hoch L, L Fakultät. Und dann die L-te Ableitung nach x. Das wäre also in unserem Fall die L-te Ableitung von dem Kosinus Alpha oder nach Kosinus Alpha. Und jetzt hier geht es weiter mit x² minus 1 hoch L. Und wir schauen uns mal an, ob das identisch ist mit den ersten vier Ausdrücken, die wir da drüben hingekriegt hatten. Ich glaube, bei dem P0, da ist es ziemlich klar, P0 von x, 1 durch 2 hoch 0, also 1 durch 1, L-Fakultät ist ebenfalls eine 1 und die 0. Ableitung von irgendetwas ist halt eben auch eine 1. Das heißt, die 0. Ableitung von dem x² minus 1 hoch 0, das ist halt eben auch 1. Das heißt also, wir kriegen tatsächlich für das P0 hier so eine 1 raus. Dann das P1 von x, also 1 durch 2 hoch 1, das ist ein halb. Dann haben wir hier die L-Fakultät, wäre also 1-Fakultät, ist auch ein 1. Die erste Ableitung von diesem Ausdruck hier, und das L ist dann im Exponenten natürlich auch wieder 1. Und das gibt hier einfach 2x, das heißt also hier bleibt ein halb mal 2x, also x über. Also ist das auch identisch mit dem, was links steht. Zweite Ableitung, oder zweites Legendre-Polynom, also 1 durch 2 hoch 2, also 1 durch 4. Dann nochmal ein halb durch das L-Fakultät und dann halt eben die zweite Ableitung von dem x² minus 1 hoch 2. Gut, das ist jetzt wirklich reine Kopfrechenarbeit. Also einerseits haben wir da ein Achtel, dann die zweite Ableitung von x hoch 4 minus 2x² plus 1. Und da sehen wir, das ist also ein Achtel. Und jetzt machen wir einfach die zweite Ableitung. Das ist 4 mal 3 mal x² für den ersten Term minus die 2 mal erste Ableitung mal zweite Ableitung mal x hoch 0. Und das dritte brauchen wir uns erst gar nicht anzugucken, weil der konstante Term, der gibt ja beim Ableiten dann schon beim ersten Ableiten eine 0. Ja, was haben wir dann stehen? Da haben wir hier einerseits stehen jeweils eine 4, die können wir quasi vor die Klammer ziehen. Da steht also noch hier ein halb und dann bleibt hier stehen 3x² minus 1. Jo, auch das sieht aus wie da drüben. Ein halb mal 3 Kosinus Quadrat Alpha minus 1. Und wenn wir jetzt wollen, könnte man das jetzt noch für das P3 machen. Aber wir sehen, wenn man das dann durchrechnet, dass man halt eben genau auf denselben Ausdruck kommt, der links steht, nämlich ein halb 5x hoch 3 minus 3x. Und das kann man für alle nachfolgenden Terme halt eben noch genauso machen. Ja, die Legendre-Polynome, die sind so ein richtiger Allrounder, weil das ist nicht die letzte Möglichkeit, so etwas abzuleiten, sondern es gibt eine dritte und eine vierte Möglichkeit. Und ich mache jetzt mal die dritte Möglichkeit erst, das ist über die Schmidtsche Orthogonalisierung. Ich denke, Schmidtsche Orthogonalisierung müsste auch schon in der Mathematik vorgekommen sein. Ja? Okay. Dann brauche ich das eigentlich jetzt nicht viel größer vorzustellen. Also worum es geht, ist letztendlich klar, dass ich mache es mal an dem Beispiel der Vektoren klar. Ich habe hier zwei Vektoren und ich will aus den beiden Vektoren halt eben einfach zwei orthogonale Einheitsvektoren schaffen, dann wähle ich einen dieser beiden Vektoren aus. Von mir aus sei es der, den normiere ich erstmal und kriege jetzt den halt eben raus. Und dann spanne ich diesen zweiten Vektor, den wir da oben haben, quasi so auf, dass ich sage, okay, all das, was schon in dem ersten Vektor quasi drinsteckt, also diese Anteile hier, die kann ich ja aus dem zweiten Vektor quasi rausnehmen und dann bleibt das hier über und das ist dann halt eben orthogonal zum ersten Vektor. Und wenn ich den dann auch noch automiere, das wäre dann so, dann ist das der zweite orthogonalisierte Vektor zu autonomierte Vektor zu dem ersten Vektor. Na, das ist ja der Gedanke im Prinzip, von dem wir uns leiten lassen. Und ich schreibe es jetzt immer trotzdem für die ersten drei Terme hin, weil das brauchen wir jetzt für die nachfolgende Diskussion. Ich hätte jetzt hier Vektoren V1. Ich lasse jetzt mal die Vektorzeichen oben drüber weg, weil dasselbe gilt halt eben auch für Funktionen dann anschließend. V1, V2, V3. Und ich versuche die zu orthogonalisieren oder sogar noch zu autonomieren. Dann würde ich jetzt mit einem von den dreien anfangen, also einfach so, wie es jetzt hier steht, den V1 zum Beispiel nehmen, und werde aus dem V1 ein F1 erzeugen. Das wäre jetzt der normierte Vektor V1. Da müsste ich ja einfach Folgendes machen. Ich müsste V1 durch die Wurzel aus V1 bilden, damit er halt eben orthonormiert ist. Das ist, glaube ich, klar. V1 Quadrat. Oder um es allgemeiner für nachher zu nennen, einfach V1 durch die Norm von dem Vektor V1. So, was würde ich jetzt machen, um den zweiten Vektor hinzukriegen? Bei dem zweiten Vektor müsste ich im Prinzip, ganz genau wie wir es hier haben, erstmal den Vektor V2 nehmen. Ich müsste von dem all das abziehen, was in Richtung V1 geht. Das wäre also so etwas wie, wenn wir es jetzt in der Sprache der Vektoren machen würden, V2 mal F1. Wenn wir es in der Sprache der Funktionen machen würden, wäre es das Integral über zum Beispiel dx. Und wenn wir es in einer ganz anderen Schreibweise schreiben wollen, eine Schreibweise, die quasi das hier umfasst und die man dann anschließend Hilbertraum nennt, dann ist das einfach, das V2 muss ich noch hinschreiben, so ein Ausdruck, der nennt sich dann, ist ein Ausdruck, den wir später in der Quantenmechanik immer wieder benutzen werden, der nennt sich dann Bracket. Also Bracket wie Klammern und man nennt das dann hier da vorne den Bra und das da hinten den Cat. Und was damit gemeint ist, ist, dass man in der Welt der Vektoren hier einfach das Skalarprodukt nimmt, V2 mal F1. Und in der Welt der Funktionen nimmt man einfach das, was wir hier als Integral stehen hatten, nämlich das Integral V2 mal F1 dx. Also diese Bracket-Schreibweise ist verallgemeinerte Schreibweise, die dann sowohl in der Welt der Vektoren halt eben anwendbar ist, als auch in der Welt der Funktionen anwendbar ist. Und in der Quantenmechanik werden wir das an verschiedenen Stellen sehen weil wir dann halt eben sowohl mit Vektoren zu tun haben, als auch mit Funktionen zu tun haben und mit dieser Schreibweise dann quasi so ganz allgemein bleiben. Was jetzt hier aber noch fehlt. Nochmal was? Warum? Das F2. Sorry. Das ist ein F2. Und wir nehmen den F2 quasi aus der ja, wir nehmen den F2 aus der Welt des V2s, also wie wir es hier auch gemacht haben, wir nehmen den zweiten Vektor halt eben und versuchen mit dem zweiten Vektor dann den zweiten orthogonalisierten Vektor zu dem F1 zu erzeugen. So, was ich jetzt allerdings vergessen habe, sorry, hier kommt natürlich noch ein V2 hinterher. Warum? Das ist quasi immer wieder dasselbe. Das ist ja quasi das, was wir in der Welt der Vektoren so etwas wie das A2 hätten, A2 mal E2. Das hier ist das A2, also nur die Komponente oder der Betrag der Komponente mal dem V2 halt eben selbst. So, das schreiben wir hier hinten auch noch hinten dran. So dass wir dann hier stehen haben, das ist einfach V2 minus V2 F2 mit so einem Klammerausdruck. Das ist jetzt ein orthogonalisierter Vektor und was wir jetzt natürlich noch machen müssen, wir müssen das Ganze noch orthonormieren, indem wir das Ganze halt eben noch teilt durch die Norm von dem Vektor F2 nehmen.
Warum haben wir jetzt plötzlich F2 und vorher F1?
Weil wir vorher F1 hatten, jetzt immer noch F1 haben. Danke. So, wie gesagt, das Ganze jetzt noch normieren, damit wir wirklich den F2 halt eben rauskriegen. Wir sehen aber, wie das Ganze jetzt halt eben weiterläuft. Bei dem F3, den wir dann quasi auch aus dem V3 entwickeln, wird man dann halt eben auch die Anteile abziehen, die der Vektor 3 oder die Funktion 3 mit der Funktion 1 inne hat. Ach ja, also ich bin heute nicht gut drauf, sehe ich eben gerade. Könnt ihr das einfach nochmal wegradieren? Was muss ich denn abziehen von dem Vektor F2, damit ich quasi etwas in Richtung V2 über habe? Ich muss natürlich abziehen, der Anteil, der in Richtung F1 geht. Sorry. Ja, also ich ziehe ja hier den Anteil ab, der in Richtung dieses E1 gegangen ist und nicht so, wie ich es eben hingeschrieben habe, der in Richtung V2 geht. Das wäre ja völliger Humbug. Insofern kann ich es übrigens auch nicht ausklammern, aber die Normen müssen wir trotzdem noch hinten dran schreiben. So, das heißt nämlich jetzt hier, ich nehme von dem Vektor 3 erstmal die Anteile weg, die in Richtung F1 gehen. Das ist das Skalarprodukt zwischen V3 und F1. Aber das, der Anteil, der halt eben Richtung F1 geht. Und ich nehme zweitens weg, all das, was in Richtung F2 geht, und das Ganze halt eben dann nochmal, wenn ich das dann rausgekriegt habe, geteilt durch die Normen von dem Vektor F3, sodass ich dann halt eben tatsächlich auf einen orthogonalisierten Vektor und orthonormierten Vektor F3 komme. Und das kann man jetzt stundenlang so weitertreiben, um dann anschließend bei dem Fn zu landen. Da sehen wir also, das ist das Vn minus all das, was wir vorher schon entwickelt hatten. Das heißt also, das wäre das V Vn minus den Fis jeweils mal dem Fi. Und das Ganze ging dann halt eben von i gleich vom ersten bis zum n minus ersten Term. Und das Ganze aber dann anschließend auch nochmal geteilt durch die Norm von diesem n-ten Vektor. Ist das klar? Jetzt ja. Nee, da haben wir einmal F1 und da haben wir dann F2 abgezogen. Also es geht immer darum, ich muss quasi nur so viel abziehen erstmal, wie das, was mein vorhergehender Vektor in der schon quasi einen Anteil hat in diesem nächsten Vektor. Ja, und das heißt, also ich ziehe jetzt quasi hier den Anteil ab, der in Richtung E1 zeigt, von dem ursprünglichen Vektor.
Wenn ich
Nee, jetzt machen wir es mal dreidimensional, was immer ein bisschen schwierig zu zeichnen ist. Da müsste ich einerseits halt eben all das abziehen, was jetzt in Richtung E1 zeigt. Und dann habe ich ja immer noch quasi über die Fläche, die zwischen dem F3, also dem V3 und dem F2 liegt. Die ist ja schon mal orthogonal zu dem F1. Und in der Ebene muss ich irgendwas abziehen. Klar? Also ich denke, bei Vektoren, so dreidimensional, kann man sich das einigermaßen noch vorstellen. Vierdimensionale Vektoren hat man dann schon eine Schwierigkeit, das sich vorzustellen. Jetzt schauen wir uns das mal für Funktionen halt eben an. Und das war ja auch eine der Hausaufgaben. Wir haben also als Set von Funktionen haben wir jetzt einfach die Funktion x hoch 0, x hoch 1, x Quadrat und so weiter bis x hoch n. Und das seien zu Otto normalisierende Funktionen. Und wenn wir über Funktionen reden und wir wollen die Otto normal gestalten, dann müssen wir uns immer auch darüber klar werden, in welchem Intervall wollen wir das Ganze gestalten. Und als Intervall suchen wir uns jetzt aus das Intervall von minus 1 bis plus 1. Und in diesem Intervall sollen die Funktionen Otto generalisiert werden und dann normalisiert, also normiert werden. So, die Funktion f1, na gut, hier oben steht schon, machen wir so, das soll das v1 sein, nee, das soll das x0 sein, so rum, machen wir es jetzt so, soll das x0 sein und das ist natürlich schon, dadurch, dass x hoch 0 schon eine 1 ist, ist es natürlich schon normiert auf 1. Allerdings, es soll ja so gestaltet werden, dass ich dann anschließend, wenn ich diese Funktion fi, fj habe, das soll dann ein Delta i j ergeben. Ja, das ist die Aussage halt eben, die Funktionen sollen orthogonal sein, beziehungsweise orthonormiert sein. Nochmal in der Schreibweise dieser Funktion wäre das hier also die Aussage, dass ich, wenn ich von minus 1 bis plus 1 integriere und die Funktion fi von x mal der Funktion fj von x, wenn ich das über x integriere, und zwar in diesem Intervall, dann soll das ein Delta ij ergeben. So, das Blöde ist jetzt also, dass diese Funktion f1, wenn ich das jetzt in dem Sinne mache, f1 f1, also als Integral von minus 1 bis plus 1, ich mache jetzt mal beide Schreibweisen, damit es ein bisschen eingängiger wird mit der Zeit, als Integration von minus 1 bis plus 1, einmal 1, also hier steht eine 1, dx, dann kriege ich ja hier raus ein x in der Grenze von minus 1 bis plus 1. Und dann kriege ich also raus plus 1 minus minus 1, das ist eine 2. Und damit habe ich also nicht erreicht, dass das Delta i j ist. Delta i j wäre ja eine 1. Das heißt, was ich jetzt hier aus dem f1 noch machen muss, deswegen mache ich mal hier eine Schlange oben drüber, das f1 selbst muss ich noch normieren, indem ich einfach sage, das ist 1 durch die Wurzel von dem Teil hier, also 1 durch Wurzel 2. Und erst dann habe ich eine normierte Funktion. Na, im Augenblick, da vorne sah das so schön aus, ne, nach dem Motto, oh, die ist ja schon normiert, aber wenn man es dann halt eben wirklich in diesem Intervall von minus 1 bis plus 1 betrachtet, dann sieht man halt eben, nee, die ist gar nicht normiert. Hätte man ein anderes Intervall gewählt, nämlich von 0 bis 1, dann wäre sie schon normiert gewesen. Deswegen kommt es immer ganz explizit darauf an, über welches Intervall unterhalten wir uns. Ganz wichtige Aussage. So, schauen wir uns die Funktion f2 an. Wir machen mal vorsichtshalber gleich eine Tilde oben drüber, solange wir sie noch nicht normiert haben. Das wäre also quasi jetzt das x hoch 1 minus, und jetzt in der Schreibweise da oben, das Skalarprodukt oder das Integral zwischen dem f1 und dem x mal dem f1. Ja, also wir ziehen von dem x all das ab, was quasi orthogonal schon in dem f1 selbst drinsteckt. Wir schreiben es mal wieder ausführlich. Ich hatte ja gesagt, zur Eingewöhnung machen wir das mal so, dass wir immer wieder sehen, dass diese Bracket-Schreibweise verständlicherweise auch in der Integral-Schreibweise gewandelt werden kann. Dann steht jetzt also hier als f1 einfach die Wurzel aus 2. Das ist das Teil hier, mal x, dx. Das ist jetzt nur der Bracket. Und ich mache jetzt hier mal eine Klammer drumherum, damit es deutlich wird, mal dem f1, mal also 1 durch Wurzel 2. Das ist jetzt das f1, was da hinten dran steht. So, das ist jetzt hier eine ungerade Funktion. Wenn ich die integriere, was kommt raus? Eine gerade Funktion, ja. Okay. Es gibt insgesamt eine 0, genau. Ne, weil das, was ich jetzt hier quasi oben, also wir machen es einmal explizit, damit man sieht. Und nachher wissen wir es aber dann. Sind gerade und ungerade Funktionen als Begriff klar?
Ich weiß nicht, soll es der gerade von dem x sein?
Oder? Nee, nee. Gerade Funktionen kennzeichnen sich dadurch, dass ich sagen kann, das f von x ist gleich dem f von minus x. Also alle quadratischen, biquadratischen und so weiter Funktionen oder auch eine konstante Funktion, die ist gerade. Also immer dann, wenn ich etwas habe von dem vom Aussehen x hoch 2n, dann sind das gerade Funktionen. Und da kann ich dann von mir aus auch noch drüber summieren. Dann ist das immer noch eine gerade Funktion. Die ungerade Funktion, die kennzeichnet sich dadurch aus, dass ich habe f von x gleich minus f von minus x. Das wäre so etwas wie x selbst oder x hoch 3 oder x hoch 5. Und das heißt also, alle Funktionen von dem Typ, also x hoch 2n plus 1, das sind ungerade Funktionen. Die kann ich dann auch beliebig zusammenaddieren, bleibt immer noch eine ungerade Funktion. Ja, also es ist einfach die Unterscheidung zwischen gerade und ungerade Funktion. Und wenn ich halt eben eine gerade Funktion integriere, kommt eine ungerade Funktion raus. Und wenn ich eine ungerade Funktion integriere, kommt halt eben eine gerade Funktion raus. Die meisten der Funktionen, die wir kennen, also die wir auch später anwenden werden, sind immer Gemisch von geraden und ungeraden Funktionen. Aber im Prinzip kann man dieses Gemisch immer trennen in den geraden Anteil und den ungeraden Anteil. Soweit erstmal klar? So, also, hier steht x minus Integral, ja, das kann man ja gleich ausrechnen, dann von minus 1 bis plus 1, hier steht ein Faktor Wurzel 2, also den ziehen wir insgesamt raus, da kommt hier insgesamt ein halb. Und dann gibt es das Integral von x, das ist einerseits x Quadrat, aber damit es halt eben insgesamt gibt es dann ein halb x Quadrat. So, und jetzt, wenn ich halt eben jetzt die Grenzen einsetze, von 1 bis minus 1 oder von minus 1 bis plus 1, dann sehen wir, dass das, was wir halt eben mit der plus 1 hier erzeugen, bei dem minus 1 gerade wieder abgezogen wird. Das heißt also, es ist insgesamt, oh, falsch, das x bleibt natürlich stehen, das ist insgesamt ein x minus eine 0. Also dieser ganze Term da hinten, der liefert halt eben eine 0. Aber auch das liefert nur eine 0 deswegen, weil man halt eben die Integrationsgrenzen von minus 1 bis plus 1 gewählt hat. Das heißt also, auch hier kommt wieder die Integrationsintervall halt eben zum Tragen. So, jetzt schauen wir uns mal die Norm an von dem F2-Schlange. Wäre natürlich toll, wenn das x schon die Norm wäre, aber das ist halt eben nicht zu erwarten. Dann steht hier xx, das sind einfach das x eingesetzt auf beiden Seiten, also hier f2, f2. In der Integralschreibweise Integration von minus 1 bis plus 1, x Quadrat dx gibt also ein Drittel x hoch 3 in den Grenzen von 1 bis minus 1. Und da sehen wir also, das gibt 2/3. Das sieht jede. Die 1 eingesetzt gibt eine 1, die minus 1 eingesetzt gibt nochmal, gibt eine minus 1, aber minus 1, minus 1, also deswegen 2 mal 1/3. Und das ist halt eben auch keine 1, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, um auf die normierte Funktion f2 zu kommen, müssen wir sagen, das f2 ist halt eben das f2-Schlange durch die Norm. Und das heißt, wir müssten 3/2 daraus die Wurzel mal dem x halt eben als f2 wählen. Und dann ist die Funktion normiert. Gut. F3. Wäre also das x Quadrat minus, also das einfach die dritte Funktion, die wir da oben haben, das x Quadrat minus x Quadrat bracket mit dem f1. Also schreiben wir es gleich rein, ja? 1 durch Wurzel 2 mal dem f1, also wieder mal 1 durch Wurzel 2. Das wäre der Anteil, der jetzt quasi aus dem x-Quadrat rausgezogen werden muss, der parallel zu dem f1 steht. Und wir ziehen weiterhin ab, das, was wir jetzt quasi mit dem f2 schon erzeugt haben. Also x-Quadrat und das f2 haben wir eben gerade gesagt, wo habe ich es denn hingeschrieben? Da. Wurzel 3/2 mal x und dann halt eben 3/2 Wurzel aus mal x. Das ist der Anteil, der von dem f2 herrührt. Das ist, ich gebe es ja zu, für Funktionen ein bisschen komisch, ne? Dass man sagt, ich muss da irgendwas abziehen. Aber wie gesagt, überlegen Sie einfach immer, Sie hätten jetzt statt einer Funktion halt eben einen Vektor da, ne? Und da kann ich halt eben von diesem Vektor schon den einen Anteil abziehen und den anderen Anteil abziehen und nur das, was dann überbleibt, das ist halt eben orthogonal zu dem, was ich vorher schon erzeugt hatte. Ich habe also vorher, wenn wir jetzt bei dem Beispiel hier bleiben, im dritten Bereich, also der dritte Vektor, der steht halt eben irgendwo in der Landschaft, aber ich habe vorher schon zwei Vektoren definiert, die mir eine Ebene erzeugen. Und der dritte Vektor, von dem kann ich quasi all das wegnehmen, was in dieser Ebene schon vorhanden ist und nur das, was senkrecht auf der Ebene steht. Das ist dann der dritte Vektor. Und genauso, was ein bisschen schwieriger ist vom Verständnis her, ich gebe es ja zu, genauso würden wir jetzt diese Funktion behandeln. Ich nehme von diesen Funktionen den Anteil weg, der irgendwie schon mit den beiden anderen Funktionen abgedeckt ist. So, hier habe ich dann also, ich mache es jetzt mal gleich mit der integralen Schreibweise, ein halb, also jeweils die Wurzel draus, gibt also einen Vorfaktor ein halb. Dann habe ich hier stehen ein x Quadrat dx in den Grenzen von minus 1 bis plus 1. Dann habe ich hier davor stehen ein 3 halbe, ein Integral x hoch 3 dx, auch wieder hier in den Grenzen von minus 1 bis plus 1. So, das gibt dann hier ein x Quadrat minus ein halb. Das x Quadrat integriert gibt ein Drittel x hoch 3 von minus 1 bis plus 1. Und das x hoch 3 integriert, Vorfaktor lassen wir stehen, das gibt ein Viertel mal x hoch 4, auch in den Grenzen von minus 1 bis plus 1. Eigentlich hätte man das hier gar nicht betrachten müssen, weil das ist ja eine ungerade Funktion. Wenn ich die halt eben mit den Grenzen minus 1 bis plus 1 nehme, erwarte ich am Ende eine 0. Das werden wir jetzt auch gleich rauskriegen. Aber wir rechnen es mal explizit aus. Hier steht x Quadrat minus ein Sechstel. Und dann steht hier x hoch 3 ist 1 minus minus 1, also mal 2. Das ist der zweite Term. Und der dritte Term ist halt eben 3 Achtel mal 1, wenn man es oben einsetzt und wenn man es unten einsetzt, halt eben nochmal eine 1. Das müssen wir halt eben voneinander abziehen, gibt es halt eben eine 0. Das heißt also, das hier können wir von vornherein weglassen. Und dann gibt es hier x hoch 2 minus ein Drittel. Gut, das ist aber wieder, ich habe es falsch gemacht, f Schlange, ja, weil das Teil bestimmt noch nicht normiert ist. Und jetzt suchen wir uns halt eben das f3 selbst raus, indem wir f3 Schlange durch seine Norm quasi dividieren. Das heißt, ich muss bilden f3 Schlange, F3 Schlange, muss also sehen, was gibt denn das überhaupt? Und das wäre halt eben jetzt x Quadrat minus ein Drittel, haben wir gesagt, mit sich selbst multipliziert. Ich schreibe es wieder explizit hin, in der Integralschreibweise wäre das dann minus 1 bis plus 1, x Quadrat minus ein Drittel mal x Quadrat minus ein Drittel, also 2, dx. Das gibt von minus 1 bis plus 1, x hoch 4 minus 2 Drittel, x Quadrat plus ein Neuntel, dx. Und das gibt ein Fünftel x hoch 5 minus 2 mal x hoch 3. Nee, Quatsch. 2 Neuntel. so rum, x hoch 3 plus 1 neuntel x, das Ganze von minus 1 bis plus 1. Und wenn man das ausrechnet, gibt es dann hier minus 1, also plus 1 minus minus 1, gibt also 2 Fünftel. Und bei dem x hoch 3, in dem x passiert genau dasselbe. Das heißt also, hier gibt es minus 4 Neuntel und hier gibt es 2 Neuntel. Und wenn man das alles zusammenfasst, gibt das, allerdings mit dem Pluszeichen, so, und gibt das 8 45stel. Gut, das heißt, das f3 als solches ist also nicht x² minus ein Drittel, sondern x² minus ein Drittel mal oder geteilt durch die Norm, also 45 Achtel, allerdings daraus die Wurzel. Ich schreibe es mal ein bisschen anders. Ich ziehe mal ein Drittel raus und dann steht hier 3x² minus 1. Das kann ich noch in die Wurzel mit reinpacken. Das ist ein Drittel, gibt es ein Neuntel. Das heißt, hier steht 5 Achtel mal 3x² minus 1. Also die Wunschvorstellung wäre die, dass diese Funktion f3 orthogonal zu f1 und f2 ist. Das heißt, wir müssten oder wir könnten jetzt noch probieren, f1, f3 gleich 0 und f2, f3 gleich 0. Natürlich müsste es normiert sein, das heißt also, wenn ich jetzt f3, f3 bilde und wir haben es nicht verrechnet, müsste eine 1 rauskommen. Ne? Wollen wir es explizit mal für eine von den beiden ausrechnen? Also Frage an Sie, oder glauben Sie es einfach? Wer glaubt es? Ja, eine von den beiden unteren Aussagen, also von den beiden Hoffnungen, die wir haben, dass es orthogonal zueinander ist, alles. Einmal zeigen? Okay. Machen wir es für den schwierigen Part, da unten für das F2. Ja, machen wir es anders. Machen wir es so. Also das heißt, ich müsste quasi das f2 nehmen, das heißt 3 halbe x, die Wurzel noch draus, und das f3, das haben wir eben gerade ausgerechnet, also mit dem 5 Achtel und dann 3x² minus 1. So, die ganzen Wurzeln, den Schnickschnack, den ziehen wir jetzt vor. 15 16stel. Wenn tatsächlich eine 0 rauskommt, ist es eh Schallenrauch. Und dann steht jetzt hier das Integral von minus 1 bis plus 1 mit 3x hoch 3 minus x. Und das Ganze dx. Ja, jetzt können wir eigentlich schon aufhören. Warum? Ja. Sind alle beide, also alle beiden Terme sind ungerade, ungerade Funktion. Das heißt also, das wird insgesamt, dieses Integral wird eine Null liefern. Und damit haben wir bewiesen, dass also f2 und f3 senkrecht zueinander stehen. Und auf die Art und Weise könnten Sie jetzt auch versuchen, f1, f3, aber es ist ja eigentlich, wenn wir uns nicht verrechnet haben, oder wenn ich mich nicht verrechnet habe, die Schuld muss ich immer auf mich nehmen, ist es ja genauso konstruiert. Ja, es ist ja so konstruiert, dass das f3 senkrecht auf f1 stehen muss. So, auf dieselbe Art und Weise kriegt man dann anschließend das f4 raus. einfach halt eben, das F4 wäre dann senkrecht zu F1, F2 und zu F3 und würde halt eben aus dem X3 gebildet werden. Also X hoch 3 gebildet werden. Ich glaube, das können wir jetzt, also jetzt ist, glaube ich, klar, wie es geht. Kann man lassen, ne? Jetzt fasse ich noch mal ganz kurz unsere Ergebnisse wie folgt zusammen. Also aus der Orthogonalisierung der Funktion x0, x1, x² und x hoch 3 kriegen wir raus ein f1 von x gleich 1. Wir kriegen raus ein f2 von x gleich, wo habe ich denn stehen? 3 halbe Wurzel draus mal x. Ja? Ah. Danke. Wir kriegen raus ein F3 von x gleich, welche Wurzel haben wir gehabt? 5 Achtel. Und dann 3x² minus 1. Und wenn wir es durchgerechnet hätten, würden wir rauskriegen für das F4 von x eine Wurzel von 175 Achtel. Ne, ich nehme gleich den letzten Ausdruck, das sind es nur noch 9 Achtel, das ist schöner. 9 Achtel mal 5 x hoch 3 minus 3 mal x. Gut. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen einfach mal einen Links-Rechts-Vergleich. Das, was wir eben ausgerechnet hatten für die Orthogonalisierung der Exponentialfunktion x hoch n, liefert also irgendein Vorfaktor mal 1, irgendein Vorfaktor mal x, irgendein Vorfaktor mal x Quadrat minus 1, irgendein Vorfaktor mal 5x hoch 3 minus 3x. Und wenn wir uns das anschauen, dann stimmt das jeweils überein mit den Deschamps-Polynomen, die wir aus der Rodriguez-Formel bekommen haben, bis auf die Vorfaktoren. Ja, wie gesagt, bis auf die Vorfaktoren. Hier steht ein halb, hier steht halt eben diese Wurzel von 5 Achtel, hier steht auch ein halb. Hier steht halt eben der Vorfaktor mal demselben. Was heißt das? Das kann man weiter vollziehen, also nachvollziehen. Das gilt auch für die 25. Deschamps-Polynom, für das 38. Deschamps-Polynom. Viel Spaß beim Anwenden der Rodriguez-Formel. Aber im Prinzip geht's, ja. Allerdings Schmidtsche Organisierung ist dann genauso aufwendig. Ja. Das ist also, auch da ist mit 25 und 38 Termen, haben sie auch ihren Spaß. Aber was heißt das? Die Deschamps-Polynome aus der Rodriguez-Formel, die ja identisch sind mit den Deschamps-Polynomen aus dieser Taylor-Reihenentwicklung, sind bis auf die Vorfaktoren identisch mit den orthonormalisierten Funktionen hier drüben. Das heißt, diese Deschamps-Polynome, die wir hier haben, wir erfüllen ebenfalls die Aussage Integral PL von x, PL' von x, in einer Reichweite von minus 1 bis plus 1, also im Integral von minus 1 bis plus 1, dx sind zueinander orthogonal, weil ob sie orthogonal sind oder nicht, das hängt nur von der Funktionalität hier hinten dran ab. Blöderweise sind sie halt eben nicht orthonormiert, weil orthonormiert wären sie dann, wenn sie diese Vorfaktoren hier hätten. Aber sie haben halt eben blöderweise diese anderen Vorfaktoren. Ein halb, eine 1 und dann nochmal eine 1. Aber sie sind zumindest mal orthogonal. Und der Vorfaktor, der ist einfach 1 durch 2L plus 1. Wer sich jetzt daran stört, dass da nur ein L und kein L' steht, na gut, in dem Fall, dass das L ungleich dem L' ist, ist es eh 0. Dann brauche ich mich hier über die Ungleichbehandlung von dem L und dem L' gar nicht zu unterhalten. Und wenn halt eben L gleich L' ist, dann brauche ich mich auch nicht drüber zu unterhalten. Also deswegen ist es jetzt mal wurscht, dass da nur ein 2L und nicht ein L' auch irgendwo auftaucht. Immer wieder eine beliebte Frage. Deswegen sage ich es gleich von vornherein. Also, was wir jetzt damit gezeigt haben, ist, dass die Legendre-Polynome tatsächlich ein orthogonales System sind von Funktionen. Also gezeigt haben wir es damit nicht, aber sagen wir mal, angeteasert haben wir es damit, indem wir diese Schmidtsche Orthogonalisierung auf dx hoch n vorgenommen haben. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Das Schöne ist übrigens auch, dass wir tatsächlich von minus 1 bis plus 1 integriert haben. Warum ist das schön? Weil der Kosinus, der hat ja auch genau dieselbe Spannweite von minus 1 bis plus 1. Oder von 1 bis minus 1, also es ist mal wurscht. Ja, wenn wir also die Legendre-Polynome aus dieser Taylor-Reihenentwicklung da vorne vorgenommen haben, dann sind wir auf die Legendre-Polynome von Kosinus Alpha gestoßen und nicht auf irgendwelche Legendre-Polynome von x. Aber wir sehen halt eben, das macht schon Sinn, weil wir hier auch nur von minus 1 bis plus 1 integrieren. Gut, das soweit dazu. Wenn es wirklich keine Frage mehr dazu gibt. Dann sind sie nicht orthogonal. Also schon wenn Sie anfangen, würden Sie sagen, okay, ich nehme nur von 0 bis 1. Na, da gilt ja diese, also da gilt diese ganze Aussage, die wir da unten getroffen haben, der Term ist 0, der gilt ja schon nicht mehr. Ja. Also deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wir müssen uns klar werden über das jeweilige Intervall, in dem diese Funktion, einerseits müssen sie definiert sein, das ist natürlich auch klar, aber andererseits müssen sie halt eben auch tatsächlich ja, in diesem Intervall orthogonal sein. Na gut, beim Kosinus Alpha könnte man es sich vorstellen. Ne? Ja. Die Funktion, also so wie wir die Funktion anwenden, sind die ja irgendwie alle miteinander physikalisch irgendwie begründet. Das heißt, wir haben zum Beispiel irgendwelche Winkelfunktionen. Ja, gut, okay, den Winkel könnte ich jetzt laufen lassen von 0 bis 2 Pi oder von 0 bis Pi. Da habe ich nochmal eine gewisse Unsicherheit von mir aus. Aber ich würde nie laufen lassen von 0 bis 25,3 oder so. Ja, das würde keinen Sinn machen. Also es ist eigentlich physikalisch intuitiv immer klar. Ja. Ja. Gute Frage. Mhm. Ja, das sind die Vektoren, sind da etwas pflegeleichter. Ja, weil wir haben halt eben immer diesen Einheitsvektor und der Einheitsvektor soll auf dem vorhergehenden Einheitsvektoren senkrecht stehen. Das Einzige, was wir halt eben haben, das haben wir hier aber auch, das ist, welche Dimensionalität hat der Raum? Also ist er dreidimensional, fünfdimensional? Jetzt könnte man sich sagen, okay, fünf Dimensionen gibt es nicht, haben wir hier nirgendwo in der Welt, wir werden später schon Räume halt eben kennenlernen, die sind auch beliebig dimensional, weil es ja nur ein Abstraktum dafür ist, dass wir halt eben auch andere Räume uns vorstellen können, also mathematisch vorstellen können und auch physikalisch vorstellen können. Nee, die sind der Pflegeleichter, die Vektoren. Gut, das war jetzt die Schmidtsche Orthogonalisierung, die dazu führt, dass die Legendre-Polynome halt eben irgendwie bildbar sind. Aber die Schmidtschen die Legendre-Polynome sind ein Tausendsasser. Es gibt nämlich auch noch eine Differentialgleichung, aus denen sie entstehen. Und Und von der Differentialgleichung gibt es auch zwei Formen. Ich schreibe jetzt nur die eine hin. X² minus 1 y2 Strich minus 2x y Strich minus L mal L plus 1 y ist gleich 0. Ach, schreib beide hin, was soll der Geiz? Zweite Form ist x² minus 1 y Strich und das nochmal differenziert. Minus L mal L plus 1 mal y ist gleich 0. Auch wenn man diese Differentialgleichung nimmt, eine von den beiden oder beide, man kommt also auf selbe, nämlich auf die Legendre-Polynome. Also das heißt, das y entspricht dann quasi diesen Legendre-Polynomen. Und die fünfte Möglichkeit ist eine Rekursionsformel. Die da lautet L plus 1 PL plus 1 minus X, wo ist sie da? 2L plus 1 PL plus L mal PL minus 1 ist gleich 0. Natürlich muss man sie dann erstmal verankern, halt eben für L minus 1 und L, also für P0 und P1. Gut, die Verankerung, die haben wir ja. Das ist einerseits die 1 und das X. Na, das hat, wäre dann halt eben hier 1 und X als Verankerung. Dann kriege ich aber das PL2 und so weiter und so weiter und kriege daraus halt eben dann die höheren Legendre-Polynome. Also ich finde, die Legendre-Polynome sind so richtig schön vielseitig, weil man halt eben wirklich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven heraus dasselbe Teil entwickeln kann. Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich mich nicht verschrieben habe. 2L plus 1, PL plus L, stimmt aber. Okay, soweit die Legendre-Polynome. Und wie gesagt, damit haben wir halt eben eine weitere Klasse von Funktionen, die orthogonal zueinander sind und die wiederum in vielen Entwicklungen dann auch verwendet werden. Ich wisch mal und Sie können sich ja Fragen überlegen noch. So, gibt es noch Fragen? Eine inhaltliche Frage noch? So, dann kriegen wir jetzt noch eine weitere Klasse von orthogonalisierten Funktionen. Das sind dann die sogenannten Kugelflächenfunktionen. Wie kriegen wir die? Die kriegen wir dadurch, dass wir die sogenannten Laplace-Gleichungen lösen. Also schreiben wir oben drüber Kugelflächenfunktionen, auch wenn wir noch gar nicht wissen, was es ist. Die Laplace-Gleichung lösen. Und zwar, also im Sinne von Funktion, von x, y und z erstmal. Aber jetzt nehmen wir uns von vornherein mal ein Problem, wo wir halt eben sinnvollerweise in Kugelkoordinaten überwechseln, also in r, Theta und Phi. Wie gesagt, das ist immer eine Frage der Symmetrien, über die wir uns unterhalten. Welche Symmetrie haben wir denn vor uns? Und wenn das halt eben keine Symmetrie ist, die irgendwie kartesisch koordinatenkonform ist, sondern die mehr nach Kugelkoordinaten schreit, zum Beispiel deswegen, weil ich auf einer Zwiebelschale rund um irgendein Problem immer das Gleiche vorfinde, dann gehen wir einfach mal auf Kugelkoordinaten über. So, Laplace. Gleichung heißt also, hier an der Stelle ist gleich 0 und jetzt müssen wir uns halt eben dann entsprechend den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten hinschreiben. Wir hatten ihn ja mal entwickelt in Zylinderkoordinaten, die Mühe will ich mir jetzt nicht machen, den aus den kartesischen Koordinaten in Kugelkoordinaten rumzuentwickeln. Da schauen wir uns jetzt einfach, nachdem wir es einmal gesehen haben, wie es geht, da schauen wir uns jetzt einfach das in irgendeinem Buch an. Und da steht dann 1 durch r d2 nach dr Quadrat r plus 1 durch r Quadrat 1 durch Sinus Theta d nach d Theta Sinus Theta d nach d Theta, na, das wird hier wieder ein Spaß werden hier, plus 1 durch r Quadrat 1 durch Sinus Theta Quadrat D2, jetzt muss ja noch irgendwo das Phi kommen. Ups, jetzt habe ich natürlich überall Fehler gemacht. Überall müsste ich ja partielle hinschreiben. Machen Sie es bitte gerade nochmal. Wann habe ich es gemacht? Okay. Und das Ganze ist jetzt der Operator nur und der wirkt jetzt auf das f von r, Theta und Phi und das Ganze soll dann 0 sein. Ja, jetzt haben wir uns das eingebrockt, müssen wir es auch auslöffeln. Was machen wir als erstes? Naja, unvermeidlich fast. Wir separieren wieder mal. Also wir bilden so ein r von r, wo wir einfach den R-Anteil erstmal rausholen und der Rest interessiert uns erstmal nicht. Das bilden wir jetzt ab in so einem Omega von Theta und Phi. Damit können wir noch wenig anfangen. Gut, das heißt also, hier steht jetzt ein 1 durch R, D2 nach dr Quadrat, R mal R von R. Und ich sage es ganz bewusst noch einmal, das, was hier steht, dieses d2 nach dr Quadrat, das wirkt einerseits auf das r, was hier steht, und andererseits auf das f. Das ist also wirklich im Sinne einer Produktregel auch zu verstehen. Deswegen mache ich hier nochmal eine Klammer drumherum, damit es explizit ist. Ja, dieser Operator hier wirkt auf das Produkt r mal r. So, das ist jetzt der Anteil, der auf das r wirkt. Und auf das Omega von Theta und Phi wirkt jetzt hier mal gar nichts. Und dann steht hier plus 1 durch R Quadrat, 1 durch Sinus Theta D nach D Theta Sinus Theta D nach D Theta. Das wirkt natürlich auf das Omega von Theta und Phi. Und auch hier mache ich nochmal explizit eine Klammer drumherum. Dieses d nach d Theta wirkt natürlich nur auf das Omega, aber dieses d nach d Theta wirkt auf das Sinus und auf das, was hier hinten rausgekommen ist. Ich weiß auch nicht, wer sowas überlegt. Gut. Und hier steht noch ein 1 durch r Quadrat, 1 durch Sinus Quadrat, d2 nach d Phi Quadrat. Und das Ganze wirkt natürlich auch auf das Omega von Theta und Phi. Und das Ganze wirkt nicht auf das R von R. naja, wir würden es natürlich hier auch nicht bringen, wenn das nicht gleichzeitig etwas wäre, was in der Physik tatsächlich eine gewisse Rolle spielt. Wir werden dann diese Kugelflächenfunktion quasi immer wieder entdecken, immer dann, wenn wir, wie gesagt, ein physikalisches Problem vor uns haben, wo so etwas wie die Laplace-Gleichung halt eben gelöst werden muss. Und wir werden das auch in der Quantenmechanik dann wiederfinden, weil die Schrödinger-Gleichung ist mit weiteren Termen, aber auch erstmal nichts anderes als eine Laplace-Gleichung. Also noch weitere Terme hinzufügend. Jo, was machen wir jetzt? Jetzt teilen wir wieder durch das Omega von Theta und Phi. Wir dividieren durch R von R. Und wir multiplizieren noch mit R Quadrat durch, damit wir dieses R Quadrat da unten raus haben. Das heißt also, was jetzt hier stehen bleibt, ist ein R, also 1 durch R mal R Quadrat, D2 nach dr Quadrat, angewendet auf R von R, geteilt durch das Groß R, plus, ja, das 1 durch R Quadrat lassen wir weg, weil das ist ja eben gerade raus multipliziert worden, 1 durch Sinus Theta, D nach D Theta, Sinus Theta, D nach D Theta, angewendet auf Omega, ich lasse jetzt mal die ganzen Argumente weg, plus 1 durch Sinus Quadrat Theta, D2 nach D Phi Quadrat, Omega. Durch R haben wir geteilt, jetzt müssen wir nur durch Omega teilen. Dann steht hier ein Omega und das Ganze ist gleich 0. Ich kürze es insofern ab, wenn das Ganze gleich 0 sein muss, dann muss das so sein, dass dieser Term hier gleich dem anderen ist, bis auf ein Minuszeichen. Und jetzt kommt wieder die typische Argumentation, die wir immer anwenden. Der linke Term ist von R abhängig, der rechte Term ist nur von den Winkeln abhängig. Ich kann beide unabhängig variieren voneinander. Und trotzdem sollen sie immer bis auf das Minuszeichen identisch sein. Das heißt, das Ganze funktioniert nur dann, wenn wir das Ganze gleich einer Konstanten wählen. Ich wähle mal jetzt als Konstante einen Ausdruck, der fällt jetzt völlig vom Himmel. Der heißt L mal L plus 1. Mit dieser Konstanten L mal L plus 1 kann ich aber auch jede andere Zahl darstellen. Also es ist ja keine Schwierigkeit, wenn ich jetzt da 2 hinschreibe, mir dann zu überlegen, wie müsste ich denn L wählen, um halt eben eine 2 zu erzielen. Ja, gut, okay, dann wäre L gleich 1. Es wäre schon ein bisschen schwieriger, wenn ich jetzt sagen würde, da drüben soll eine Konstante Pi stehen. Aber ist im Prinzip jedem von uns klar, dass man immer irgendeine Konstante L findet oder eine Größe L findet, die halt eben dann das irgendeine beliebige Konstante halt eben erzeugt. So, das heißt letztendlich, für den Radialanteil steht jetzt da R mal zweite Ableitung. Und jetzt kann ich die gewöhnliche Differentiation benutzen. Ich muss es nur machen. D2 nach dr Quadrat, angewendet auf R von R mal R, ist gleich L mal L plus 1 mal R. Für den Radialanteil hätten wir auch jede beliebige Konstante hinschreiben können. Wir werden dann dieses L mal L plus 1 in Sinn, wenn wir dann später entdecken. Nach dem, was oben drüber steht, kann man sich aber schon fast vorstellen, wo es herkommen könnte. Gut. Werten wir das mal kurz aus. Das gibt also R, die erste Ableitung, gibt einfach ein R plus R mal R Strich. Und das nochmal ausgewertet, das gibt R mal R Strich plus das nochmal R mal ja, R' nochmal plus R mal R2'. Das heißt also, was jetzt hier steht, ist R Quadrat mal R2'. Und die beiden Terme kann ich zusammenfassen, plus 2R R'. Und das soll sein L mal L plus 1 mal R. Also es ist quasi der erste Term hier vorne. Das ist nur die erste Ableitung von dem hier eben nach der Produktregel, was man dann nochmal differenzieren muss. Wenn ich jetzt für das R Folgendes wähle, so ein R hoch Alpha, billigster Ansatz, dann würde ich ja hier quasi bei der zweifachen Differenziation, würde ich aus dem R hoch Alpha ein R hoch Alpha minus 2 machen, mit Vorfaktoren. Und hier steht aber ein R Quadrat, das heißt, hier wird insgesamt wieder ein R hoch Alpha stehen. Hier steht ein 2R mal R Strich, das würde auch ein R hoch Alpha minus 1 erzeugen, mal dem R, gibt also wieder ein R hoch Alpha. Und hier drüben steht auch ein R hoch Alpha. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, so ein Ansatz wirkt also bei so einer Differentialgleichung, wie, ja, also, als hätten wir es nicht besser machen können. So, also jetzt machen wir es explizit. Erste Ableitung gibt ein Alpha, zweite Ableitung gibt ein Alpha minus 1 mal R hoch Alpha plus 2R. Erste Ableitung gibt ein Alpha mal R hoch Alpha ist gleich L mal L plus 1 hoch, mal R hoch Alpha. Gut, das war das, was ich sagte. Es kommt auf jeder Seite oder in jedem Term R hoch Alpha vor. Das sieht also erstmal gut aus. Das heißt, hier steht ein Alpha mal Alpha minus 1. Entschuldigung, das 2R ist dann überflüssig, da müsste hier noch ein R hoch Alpha stehen. Also plus 2 Alpha. Das gibt Alpha Quadrat minus Alpha plus 2 Alpha, also plus Alpha. Und das gibt Alpha mal Alpha plus 1 ist gleich L mal L plus 1. Na, als hätten wir es geahnt mit dem L mal L plus 1. Das heißt also, wir haben eine Lösung für R gleich L, also für Alpha gleich L, Entschuldigung. Das ist die eine Lösung. Sieht jemand noch die zweite Lösung? Weil es ist eine quadratische Gleichung, muss es zwei Lösungen geben. Ich schreibe es mal hin. Minus L minus 1. Das ist die zweite Lösung. Nochmal nachvollziehen, dass das stimmt. Das ist jetzt hier minus L minus 1 mal minus L. Das minus 1 plus 1 hebt sich dann auf. Haben wir alle Vorzeichen, können wir jetzt quasi rausnudeln und dann steht wieder ein L mal L plus 1 da. Gut, das heißt, es gibt für dieses R hoch Alpha zwei Lösungen. Also eigentlich habe ich jetzt hier ein R von R ist gleich R hoch L. Und ich habe noch eine zweite Lösung, die heißt R hoch minus L minus 1. Und beide sind gleichberechtigt. Deswegen, bis auf irgendwelche Vorfaktoren, C1, C2, muss ich deren Summe nehmen und habe dann diesen R-Anteil ausgerechnet. Jo, alles klar? Wer ist abgehängt, ganz offen, im Augenblick, außer mir selbst? Okay. Jo. Ungleich schwerer ist natürlich jetzt die zweite Aufgabe. Jetzt steht ja, jetzt haben wir den Teil hier vorne gelöst, okay, abgehakt. Jetzt kommt der zweite Teil da hinten. Da steht 1 durch Sinus Theta. Nee, da müssen wir immer noch differenziell schreiben, d nach d Theta. Sinus Theta, d nach d Theta. Angewendet auf das Omega plus 1 durch Sinus Quadrat Theta D2 nach D Phi Quadrat ist gleich L mal L plus 1 mal Omega. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir natürlich wieder genau dasselbe. Stopp, ich habe einen Fehler gemacht. Hier vorne steht ein Minuszeichen. Ich mache es nochmal dick und fett. Das müssen wir hinten dann irgendwo hinschreiben. Was man übermacht, macht, machen wir auch jetzt nochmal. Das Omega von Theta und Phi, das separieren wir jetzt in ein Theta von Theta mal ein Phi von Phi. Also entsteht jetzt hier ein 1 durch Sinus Theta, d nach d Theta, angewendet auf Sinus Theta, d nach d Theta, angewendet auf das Theta von Theta und das Phi von Phi, das bleibt davon völlig unberührt. Und dann steht da hinten ein 1 durch Sinus Quadrat, Theta d2 nach d Phi Quadrat, das wenden wir an auf das Phi von Phi und völlig unberührt bleibt davon das Theta von Theta. Ist gleich minus L mal L plus 1 mal dem Theta von Theta mal dem Phi von Phi. Und jetzt kommt das, was natürlich kommen muss. Man versucht wieder irgendwie Terme zu erzeugen, in denen nur das Theta steht und nur das Phi steht. Eine Größe ist dabei besonders hinderlich, das ist nämlich dieses 1 durch Sinus Quadrat Theta. Das da. Weil das steht in dem Phi-Term drin. Da können wir es gar nicht gebrauchen. Also machen wir von vornherein Folgendes, außer dass wir durch Theta und Phi teilen. Multiplizieren wir auch mit Sinus Quadrat Theta durch. Na, dadurch kriegen wir das Sinus Quadrat hier raus aus dem Term, aus dem Phi-Term. Gut, da vorne kriegen wir dann halt eben Sinus Theta hin, statt einem 1 durch Sinus Theta. Allerdings müssen wir die Kröte schlucken, dass wir dann hier so einen Term haben mit minus L mal L plus 1 mal Sinus Quadrat Theta. Also schreiben wir das mal alles hin. Sinus Theta d nach d Theta. Sinus Theta d nach d Theta. Angewendet auf das Theta von Theta. Ich habe also schon mit Sinus Quadrat durchmultipliziert, muss noch durch Theta von Theta dividieren. Und dann gibt es einen Term, der heißt minus L mal L plus 1 mal Sinus Quadrat Theta. Den schaufel ich jetzt gerade mal hier rüber. L mal L plus 1 mal Sinus Quadrat Theta. Gesundheit. Und dann steht jetzt hier noch ein Term plus d2 nach d Phi Quadrat. Das Sinus Quadrat Theta ist weg. Mal dem Phi von Phi geteilt durch das Phi von Phi. Und das Ganze ist wieder gleich 0. Naja, was machen wir? Wir machen jetzt von vornherein wieder Folgendes. Wir sagen, okay, wenn das insgesamt gleich 0 gibt, dann muss das, was auf die beiden ersten Terme, müssen gleich das Negative des dritten Terms sein. Wenn ich mich jetzt nicht irgendwie verschrieben habe, habe ich aber anscheinend nicht. Dann ist natürlich wieder die Aussage, okay, hier habe ich einen Term, zwei Terme, blöderweise. Die sind jetzt nur von Theta abhängig. Und hier habe ich einen Term, der ist nur von Phi abhängig. Also müsste es auch wieder eine Konstante sein. Die nennen wir jetzt mal B. Warum nicht? Aber dessen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, glaube ich, weil ich euch ja noch die Möglichkeit der Evaluation lassen wollte eigentlich. Warum hat der Wecker nicht gebimmelt? Okay. Machen wir Folgendes. Also den Phi-Anteil, den lösen wir jetzt gerade noch. Da steht jetzt hier d2 nach d phi Quadrat. Phi von Phi ist gleich b mal Phi von Phi. Und wir sehen, was wir nehmen könnten. Also wir könnten zum Beispiel für das Phi von Phi irgend so eine Konstante C mal E hoch I, was weiß ich, D mal Phi nehmen. Wenn wir das machen, dann gibt es also jetzt hier ein C, dann gibt es ein I mal D zum Quadrat mal dem Phi von Phi ist gleich B mal dem Phi von Phi. Und daraus wird man rauskriegen, dass das B, also wie groß das B ist. Was wir jetzt an der Stelle beachten müssen, ist halt eben, wenn ich jetzt hier statt dem Phi ein Phi plus 2Pi einsetze, dass es halt eben dasselbe sein soll, weil wenn ich jetzt mir irgendein Phi betrachte und wandere einmal um den Äquator drumherum, dann soll ja immer noch dasselbe Teil halt eben rauskommen. Das heißt, dieses D, was ich da vorne wähle, muss gleich einer Größe M Element aus N sein. Genauer gesagt aus N0. Eigentlich sogar aus Z. Das kann ich auch wieder beschränken, weil rückwärts laufen will ich nicht, aber ich will nur vorwärts laufen, deswegen wähle ich halt eben das N0. Das heißt, was wir jetzt rausgekriegt haben, ist, dass das Phi von Phi gleich... Ja. Dass das C von, dass das Phi von Phi irgendeine Konstante C sein muss, mal E hoch I M mal Phi. So, damit haben wir jetzt den Radialanteil rausgekriegt, der steht da. Wir haben den Phi-Anteil rausgekriegt und jetzt fehlt uns halt eben noch der Theta-Anteil. Und das heißt, wir müssen jetzt als nächstes halt eben noch diese Differentialgleichung hier knacken. Ist gleich B. Das ist jetzt schon ein bisschen fieselig, was aber rauskommen wird. Das machen wir dann nächste Woche, wir zeigen es nächste Woche. Das sind Legendre-Polynome, allerdings in einer etwas anderen Form. In einer etwas erweiterten Form. Und diese Erweiterung, die kostet uns halt eben dann nochmal ein bisschen Zeit, deswegen kann ich es jetzt hier nicht bringen. Aber was wir dann sehen ist, dass wir quasi Legendre-Polynome rauskriegen, also für das Theta von Theta ist irgendwas wie Legendre-Polynom P von L von Cosinus Theta. Und das, was wir dann hier als Phi von Phi mal Theta von Theta, das war ja das, was wir vorher als Omega von Theta und Phi bezeichnet hatten, Omega von Theta und Phi, das sind also dann Thetas von Theta mal Phi von Phi. Diese Kombination der Legendre-Polynome mal den Exponentialfunktionen, das nennt man dann die Kugelflächenfunktion. Und wie gesagt, die Herleitung machen wir dann also quasi ab dem Teil hier, das machen wir dann nächste Woche. Sorry, aber das hat jetzt heute nicht geklappt. Gut. Ja.
Ist da oben ein Minus gewesen? Muss es da unten hin? Oder nicht da?
Wo sind Sie gerade?
Der oberste Tafel ganz unten rechts. Ist da nicht irgendwie ein Minus gewesen? Und dann?
Ach so, weil hier Minus B steht. Ja, das ist insofern auch schön, weil dieses Minus I, also I Quadrat, das gibt ja ein Minuszeichen. Ja, danke, völlig richtig.
Und wieso haben Sie das jetzt überhaupt D genannt im Ansatz, um es dann gleich wieder M zu nennen?
Weil ich erstmal nicht weiß, wie groß das D ist. Und erst die Überlegung, die man immer überlegen, also die man immer anstellen muss, wenn das Phi, was ja ein Winkel ist, wenn ich den jetzt einmal umschreite, also einmal um die Weltkugel drumherum gehe, dass ich dann wieder dasselbe rauskriegen will, erst dann kommt, dass das D ein M sein muss. Zunächst mal, ohne diese zusätzliche physikalische Überlegung, könnte es jede beliebige Größe D sein. Irgendeine Konstante. Gut, also sorry nochmal, dass wir jetzt nicht ganz zu Ende gekommen sind. Sie wissen, dass heute Evaluierung ist. Die Evaluierung ist noch bis 12 Uhr offen. Um 12 Uhr wird sie wahrscheinlich exakt um 12 zugemacht. Und insofern meine Bitte halt eben, evaluieren Sie heute, nicht heute, sondern die ganze Vorlesung, aber evaluieren Sie bis halt eben 12 Uhr. Schöne Hauptvorlesung und schöne Woche, schönes Wochenende, bis nächste Woche. Tschüss.